herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuna-Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschuna-gemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ich lese uns den Predigttext aus Römer 7, die Verse 14 bis 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse. Das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.
Und damit es sich das einprägt, haben wir den gleichen Predigttext nochmal, diesmal aus der Guten Nachricht Übersetzung. Und da steht eben in Römer 7 ab Vers 15. Es steht außer Zweifel, dass das Gesetz von Gott kommt. Aber wir sind schwache Menschen, als Sklaven an die Sünde verkauft. Deshalb sind wir in unserem Handeln nicht frei. Wir tun nämlich nicht, was wir eigentlich tun wollen, sondern was wir verabscheuen. Wenn wir aber das Böse, das wir tun, gar nicht wollen, dann erkennen wir damit an, dass das Gesetz gut ist. Wir sind selbst es also gar nicht, die das Böse tun. Vielmehr tut es die Sünde, die von uns Besitz ergriffen hat. Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir von Natur aus sind, ist nichts Gutes zu finden. Wir bringen es zwar fertig, das Rechte zu wollen, aber wir sind zu schwach, es auch auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir gerne tun möchten, sondern das Böse, das wir verabscheuen. Wenn wir aber tun, was wir nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die von uns Besitz ergriffen hat. Wir sehen also, dass sich alles nach folgenden Regeln abspielt. Ich will das Gute tun, aber es kommt nur Böses dabei heraus. In meinem Bewusstsein stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Aber ich sehe, dass mein Tun einem anderen Gesetz folgt. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, dem meine Vernunft zustimmt. Es macht mich zum Gefangenen der Sünde, deren Besitz mein Handeln bestimmt. Wir stimmen zwar mit der Vernunft dem Gesetz Gottes zu, aber mit unserem Tun folgen wir dem Gesetz der Sünde. Wir unglückseligen Menschen, wer rettet uns aus dieser gesetzlichen entsetzlichen Verstrickung? Wer entreißt uns dem sicheren Tod? Gott hat es getan. Ihm sei Dank durch Jesus Christus, unserem Herrn.
Wenn ich jetzt gewusst hätte, aus welchen Übersetzungen ihr den Predigttext lest, dann hätte ich ja ganz anders mit meiner Predigt anfangen können. Weil nämlich jetzt, nehme ich mal vorweg, ihr habt ja alle aufgepasst mit den beiden Übersetzungen. Was ist euch aufgefallen, außer dass es die zweite Übersetzung das Ganze mehr umschrieben hat? Was ist euch da vielleicht beim Zuhören aufgefallen? Okay, sie war ein bisschen verständlicher. Ja, man meint es zumindest, obwohl man es wahrscheinlich auch nicht kapiert hat, was er geschrieben hat, Paulus.
In der ersten Übersetzung spricht Paulus von sich in der Einzahl, ich, in der zweiten Übersetzung heißt es wir.
Genau, in der ersten Übersetzung war immer nur von Paulus, also behaupten wir jetzt mal, da war immer das Ich. Ich bin fleischlich, ich schaffe es nicht, ich würde gerne. Und in der zweiten Übersetzung wurde das Ganze pauschalisiert. Wir. Da hat er also etwas behauptet, vielleicht, was manche Leute für sich gar nicht so in Anspruch nehmen oder auch gar nicht wahrnehmen wollen, sagen, nö, das gilt für mich nicht. Und das war genau das Problem von Paulus. Er war ja ein erfolgreicher Missionar. Kann man jetzt mal so sagen, er hat evangelisiert, er hat die frohe Botschaft von Jesus Christus weitererzählt. Menschen haben das gehört und Menschen haben ihr Leben, Gott übergeben, ihr Leben, Jesus Christus, anvertraut. Und es entstanden Gemeinden und es kamen immer mehr Leute dazu. Und jetzt stellt sich ja Paulus der Gemeinde, den frommen Leuten in Rom vor und sagt, hier, ich habe mal vor, bei euch vorbeizugucken. Und dann würde ich gern nach Spanien weiterfahren und damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, erzähle ich euch ein bisschen was über mich und wie ich den Glauben, das Christsein verstehe. Und hier beugt er vor, weil die Gemeinde in Korinth, sondern die Gemeinde in Rom, an die er schreibt, war eine jüdisch geprägte Gemeinde. Und Paulus beugt jetzt hier schon vor diesem Vorwurf, ey Paulus, weißt du was? Du magst zwar erfolgreich sein, aber das, was du predigst, ist nicht das, was wir uns von Predigt und Evangelisation vorstellen. Du bringst uns zu wenig Gesetz. Du predigst uns zu viel von Gnade und von Erlösung und zu wenig von diesem Gesetz. Was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben, was wir leisten müssen, was wir bringen müssen. Das, was du predigst, ist uns zu schwammig. Wir hätten gern eine Verhaltensregel, so ein Handbuch für Christsein, wo wir nachlesen können, Kapitel 1, 2 und 3 mit Überschriften, was wir wann, wie und warum zu tun haben. Paulus, deine Predigt ist uns zu barmherzig, zu stark auf Gnade abgestimmt, zu stark auf das abgestimmt, was Gott tut und zu wenig auf das, was wir tun können. Du bringst uns zu wenig Gesetz und Paulus wehrt sich hier so ein bisschen gegen die Gesetzlichkeit, die in der Gemeinde in Rom vielleicht vorhanden ist. Und ein zweites, was er mit anspricht, dadurch, weil er so von sich redet, greift er ein bisschen diese heile, fromme, scheinheilige Welt der Christen an. Wir halten uns doch an das Gesetz, so wie es buchstabengemäß dasteht. Du sollst nicht, das kann man bei uns im Leben nachprüfen. Wir brechen keine Ehe, wir lügen nicht, wir stehlen nicht. Wir gehen am Sonntag in den Gottesdienst. Wir reden Gott mit Herr an, uns kann doch keiner etwas vorwerfen. Uns kann keiner an den Karren fahren. Wir sind fromm, wir sind gut. Und das reicht vielleicht auch, das reicht sogar, bei Gott zu bestehen, vor Gott zu bestehen. Gott ist mit uns zufrieden und einverstanden. Mit unserem Text geht also Paulus gegen zwei Strömungen vor, die damals vorhanden waren. Zuerst mal diese Gesetzlichkeit und dann diese Scheinheiligkeit. Hauptsache nach vorne die Fassade stimmt. Wie es dahinter aussieht, das geht keinem was an. Und das bricht jetzt Paulus auf, indem er von sich selber redet. Er, dieser Vorzeigeapostel, dieser erfolgreiche Missionar, lässt mal die anderen Frommen in sein Herz hineinschauen und erzählt mal, wie es in ihm drinnen aussieht. Ich hätte mal gern die Gesichter der Römer gesehen, damals. Vielleicht kennt ihr auch Berichte von Leuten, die Gemeindeleiter waren, die Prediger waren, die Missionare waren. Und die haben plötzlich mal irgendwann erzählt, was sie in ihrem Leben falsch gemacht haben. Was nicht ganz so läuft, wie es zu laufen hat nach unserer Version. Und wie diese Leute dann plötzlich fallen lassen werden. Die sind plötzlich unten durch. Das kann doch nicht passieren, dass ein Missionar, ein Evangelist plötzlich mal fremd geht. Das kann doch nicht passieren, dass ein Frommer plötzlich mal irgendwo Geld unterschlägt. Das kann doch nicht sein. Und jetzt öffnet Paulus sein Herz und lässt die Frommen mal reinschauen und sagen, wie kann es in einem frommen Menschen aussehen? Beziehungsweise, und dann kommt die Übersetzung von dieser guten Nachricht, wie sieht es im Herzen von frommen Leuten wirklich aus? Dieser Blick hinter die Fassade. Ich weiß, es gibt Ausleger und Kommentatoren, die sagen, das, was Paulus da schreibt mit diesem Ich, das kann er nicht von Frommen meinen, sondern er redet von den Unfrommen. Von den Leuten, die gar keine Christen sind, auf die wir das zutreffen. Aber ich glaube, Paulus redet wirklich von sich, vom ganzen Kontext her und vom ganzen biblischen Zeugnis her, kann man das oder muss man das sogar annehmen, dass er von sich redet. Weil ich habe mir überlegt, wenn wir das auf nicht fromme Leute anwenden, von denen wir sagen, die sind keine Christen, dann können wir es von uns wegschieben. Aber was löst das bei den Leuten aus, vielleicht in unserer Gemeinde, die Christen sind? Und genau das durchmachen, was Paulus hier beschreibt. Wenn wir sowas nur sagen, das kann nur nicht frommen Leuten passieren, dieses Verhalten. Was löst das bei den frommen Leuten aus, die genau das erleben? Was signalisiert das denn? Du bist kein Christ. Du bist nicht gut genug. Du musst dich nur noch mehr anstrengen. Mach noch ein bisschen mehr, leiste mal noch ein bisschen mehr. Dann bist du in Ordnung. Also Paulus möchte bei den Frommen garantiert kein Versagergefühl auslösen oder dieses Verständnis, ich bin kein Christ. Deswegen redet er da offen und ehrlich von sich und sagt, so sieht's in meinem Herzen aus. Und damit geht Paulus auf die Theologie ein, die auch damals schon geprägt hat, die vorhanden war, dass bei den Frommen auch schon eine Vermeidungstheologie da war. Eine Vermeidungstheologie, wo man alles nur darüber definiert hat, was man als Christ eben nicht darf. Und das wäre ganz schnell erfüllt. So eine Liste aufzustellen, was man als Christ nicht darf, das haben wir schnell. Und je nachdem, wie eng wir es auslegen wollen, wird die Liste ein bisschen kürzer oder sie wird ein bisschen länger. Aber das können wir erfüllen, das können wir abhaken. Aber, und das war das Problem, was Paulus erkannt hat, dann bleiben wir bei den Äußerlichkeiten stehen. Dann bleiben wir nur dabei stehen, hier zu kontrollieren, wer hat jetzt wo was falsch gemacht. Aber Paulus geht einen anderen Weg, er hat einen ganz anderen Ansatz. Sein Anliegen ist es, er möchte, dass die Christen verstehen, welche Absicht, welche Intention, welche Stoßrichtung hat denn eigentlich das Gesetz Gottes. Jetzt weiß ich, jetzt werden manche wieder sagen, Edgar, hast schon ein paar Mal gesagt. Aber es tut mir leid, Paulus sagt auch, es verdrießt mich nicht, euch immer wieder das Gleiche zu sagen. Die Absicht von Paulus ist es, das Gesetz so da zu verstehen, dass man es positiv füllt. Also nicht über dieses, was darf und soll ich nicht tun, sondern sich die Frage zu stellen, was soll ich denn eigentlich tun? Was erwartet denn eigentlich Gott von mir? Was erwartet denn eigentlich Gott von mir. Welche Absicht hat denn eigentlich Gott damit gehabt, dass er uns sein Gesetz gegeben hat? Und das ist das, was Paulus hier schreibt mit diesem, das Gesetz ist geistlich, sich zu überlegen, was hat Gott sich denn eigentlich dabei gedacht, mal von der Warte von Gott aus zu denken und nicht von uns aus immer. Sondern zu verstehen, ich bin ein Werkzeug Gottes, mit dem Gott einem anderen Menschen etwas Gutes tun will. Durch mich begegnet Gott anderen Menschen. Durch mich segnet Gott andere Menschen. Durch mich hilft Gott anderen Menschen in ihrem Leben zurechtzukommen. Durch mich hilft Gott anderen Menschen, ihre Probleme und Sorgen zu lösen. Durch mich begegnet Gott anderen Menschen und möchte Gott andere Menschen segnen. Geistlich. Von Gott her zu denken. Was hat Gott denn eigentlich damit bezweckt? Und jetzt verarbeitet Paulus diesen Gedanken und sagt, okay, wir haben das Gesetz Gottes, wir haben es schriftlich. Wir können uns darauf beschränken, zu sagen, du sollst nicht, oder wir können uns darüber Gedanken machen, was eigentlich jetzt will Gott von uns. Und das Erste, was dieses Gesetz möchte, ist unsere Zustimmung. Dieses Gesetz Gottes möchte unsere Zustimmung, so sagt es Paulus hier, wir erkennen, es ist gut. Dieses Gesetz ist gut im Sinne von nützlich, trefflich. Es bringt vorwärts. Es erfüllt seinen Zweck. Ja, und welchen Zweck hat dieses Gesetz? Nicht zu vermeiden, sondern Gutes zu tun. Es ist gut, weil es uns zeigt, wie es in uns drin aussieht. Wenn wir nur nach dieser Vermeidungstheologie gehen, gegen die Paulus angeht, dann bleiben wir beim Äußerlichen stehen und wir erkennen noch lange nicht, wie es in uns drin aussieht. Und vor allen Dingen, wir stehen nicht dazu, wie es in uns drin aussieht. Das Gesetz will Zustimmung, das Gesetz ist Motivation, es soll mich antreiben. Es soll dieser Motor in meinem Leben sein, der mich bewegt, Dinge zu tun, von denen ich vielleicht gedacht habe, das schaffe ich gar nicht und das kann ich gar nicht. Dinge zu tun, von denen ich vorher gesagt habe, das widerspricht mir, das widerstrebt mir. Dieses Gesetz soll mich antreiben, weil es ein Kodex ist, ein Verhaltenskodex, wie man als Christ dann eigentlich lebt. Und dieses Gesetz will Erfüllung, weil ich mir selber vornehme, das möchte ich umsetzen. Aber, und jetzt müssen wir aufpassen, auch wenn wir das so formulieren, es geht hier nicht um Gesetzlichkeit und Leistung. Wir können nicht einfach etwas abhaken. Und das, was nach außen hin sichtbar wird, ist auch kein Kriterium. Sondern für Paulus kommt es darauf an, wie sieht es in dir drin aus. Und das ist kein Kriterium, mit dem wir uns gegenseitig beurteilen können, sagen, der ist ein guter Christ, der ist ein schlechter Christ, der ist noch ein besserer Christ und der ist ein ganz guter Christ. Weil Paulus sagt, das nach außen hin kann so unterschiedliche Motive haben, die in uns drinnen liegen, die kein anderer erkennt. Und so erlebt Paulus eine Gespaltenheit bei sich selber. Er sagt, auf der einen Seite bin ich ein erneuerter Mensch durch meine Wiedergeburt. Ich habe den Heiligen Geist in mir. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was ich eigentlich will. Da bin ich verändert, da habe ich neue Gedanken, neue Ideen, neue Vorstellungen, neue Motivation. Da entsteht bei mir mehr dieses Ich will. Ich will das tun. Ich will das umsetzen. Ich will barmherzig sein. Ich will geben. Ich will mitarbeiten. Ich will mich freuen. Und das ist ein Gegensatz zu diesem Ich muss. Ich muss. Und so erlebt Paulus, innerlich bin ich erneuert. Ich bin ein neuer Mensch. Aber das ist nicht ganz so einfach. Da ist doch noch was Altes in mir drin geblieben. Nämlich das, was mein Leben bisher ausgemacht hat. Das, was mein Leben bisher ausgemacht hat, das ist immer noch da. Das versucht immer noch, sich bei mir durchzusetzen. Als meine alte Triebfeder, als meine alte Motivation. Vielleicht können wir es uns mal so vorstellen. Ich kann von mir sagen, ich gehe nicht ins Bordell. Aber das ist noch lange keine Aussage darüber, dass ich meine Frau und meine Familie liebe. Ich kann von mir sagen, ich stehle nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich vielleicht für meine Gemeinde oder für das Reich Gottes Geld spende. Ich kann von mir sagen, ich begehre nicht dem anderen sein Haus oder sein Auto oder sein Sparbuch. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich mich für ihn freuen kann und ihm das gönne. Ich kann in der Gemeinde mitarbeiten, das heißt aber noch lange nicht, dass ich das für die anderen mache, sondern vielleicht für mich selber, damit ich gut dastehe. Und das ist genau diese Spannung, die Paulus erlebt und sagt, nach außen hin ist vieles sichtbar, auch als Gutes sichtbar. Aber das, was in mir drinne ist, was meine Motive sind, die kann keiner nachprüfen. Und er ist so ehrlich zuzugeben, sagen, nicht alles, was nach außen hin Gold ist, ist wirklich innen drin in mir sauber. Meine Motive sind nicht immer in Ordnung. Und so erlebt Paulus diese Gespaltenheit, er sagt, ja, Leute, der Schwerpunkt liegt nicht darauf, was ihr nicht sollt oder dürft, sondern macht euch doch mal Gedanken, was ihr sollt. Was ist das Gute? Und jetzt haben wir zum Beispiel Gesamtmitarbeitertreffen, wo man sich diese Frage stellen kann, warum arbeite ich mit? Für die anderen? Weil ich muss? Dann sind wir wieder bei der Gesetzlichkeit. Mache ich es für die anderen, damit meine Gemeinde funktioniert und die anderen etwas zu genießen haben, ihren Vorteil haben? Oder mache ich es, damit ich gut dastehe? Oder in der Mitgliederversammlung werden wir vielleicht diskutieren und sprechen über eine neue Heizung und Renovation oder über einen Jahresetat von 2012 und 2013. Da kommt vielleicht die Frage, warum gebe ich? Weil ich dann muss und sagen kann, ich habe meinen Zehnten gegeben, Pflicht erfüllt. Oder weil ich dann damit meine Gemeinde nach vorne bringe. Weil ich in das Reich Gottes investiere, weil ich einen Kassierer und einen Finanzbeauftragten damit entlaste und sie besser schlafen können nachts? Oder mache ich es, damit ich zeigen kann, was ich habe? Und eigentlich, so sagt Paulus, steckt in mir drin, dass dieses »Ich weiß es ja«. Eigentlich weiß ich ja, was ich tun sollte, positiv, Gutes, was andere vorwärts bringt, was andere segnet, was anderen hilft, aber es klappt nicht immer in mir drin, weil dieses Fleisch, dieses alte Leben, das mich geprägt hat, hat so viel Macht in mir, dass es immer wieder hochkommt. Und mit meinem Willen allein ist es nicht getan. Mit dem Ich will mich ändern allein ist es nicht getan. Und jetzt können wir mal selber mal ab und zu mal vielleicht mal manche Gespräche oder Gedanken durchgehen, die wir so haben, wenn Leute aus unserer Gemeinde oder andere Fromme, wie würde man sagen, vielleicht beratungsresistent sind. Vielleicht beratungsresistent sind, da hat man ihnen was gesagt, was sie in ihrem Leben ändern sollen oder könnten oder müssten, weil sie ja Christen sind und die machen es nicht. Und dann kommt doch ab und zu dieser Gedanke hoch, die wollen ja nur nicht. Die wollen ja nur nicht. Wenn die wollten, dann würden sie es auch schaffen. Aber weil sie es nicht schaffen, wollen die nicht richtig. Und schon sind wir in der Leistung drin und diesem Druck. Aber Paulus geht hier einen anderen Weg. Er sagt, nee, sei doch mal barmherzig. Es geht nicht um das Wollen, sondern wir müssen akzeptieren, dass wir an manchen Punkten nicht können, weil dieses alte Ich in unserem Leben immer noch zu stark ist. Und so ist Paulus hier barmherzig mit sich selber. Er sagt nicht, es liegt nur an meinem Willen. Wenn ich nur wollte, dann würde es ja klappen. Sondern er sagt, nee, mein Wille ist ja da. Und es klappt trotzdem nicht immer. Und das muss ich akzeptieren. Und wer das für sich selber annimmt, der lernt es auch, barmherzig zu sein mit anderen. Weil das, was in meinem Leben passieren kann, kann auch im Leben eines anderen passieren. Und dann werden wir barmherzig. Und dann haben wir eine Kultur als Christen, wo man zu seinen Fehlern und seinen inneren Kämpfen stehen kann und nicht gleich verurteilt wird. Und dann haben wir es vielleicht auch einfacher im Umgang miteinander. Dann brauchen wir nicht scheinheilig zu sein. Dann brauchen wir nicht irgendwelche Masken und Fassaden aufzubauen, sondern können wir sagen, so sieht's gerade in mir aus. Weil wir so viel Vertrauen zueinander haben, zu wissen, der andere ist barmherzig. Er kann es nachvollziehen. Ich lege für mich keine Hand ins Feuer. Wenn ich zum Beispiel sage, hier mein Konto ist am Anschlag, am Limit und ich finde irgendwo 1.000 oder 2.000 Euro, bin ich sage, die stecke ich ein. Statt sie abzugeben. Ich kann sagen, das ist ganz klar, das gebe ich ab. Aber wenn es mir vielleicht nicht so gut geht und ich Engpass habe finanziell, sagen, das Geld behalte ich. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich mal ganz alleine unterwegs bin, irgendwo in einer Großstadt, wo ich keine Angst haben müsste, dass mich irgendjemand sieht, der mich kennt. Da wüsste ich nicht, ob es mal schön ist, so eine Straße da entlang zu laufen, in die Schaufenster reinzugucken oder mal reinzugehen. Lege ich für mich keine Hand ins Feuer. Aber dann das anderen zuzugestehen und sagen, hier, das ist mir passiert. Und jetzt gesteht Paulus und sagt, ja, ich will, aber ich kann nicht. Ich verstehe mich selber nicht, sagt Paulus. Ich weiß eigentlich, was gut ist. Und ich will's ja eigentlich auch. Ich verstehe mich nicht, warum das Alte immer wieder hochkommt. Und er gibt zu, ich leide darunter. Das ist mir nicht egal. Da will ich nicht einfach drüber hinweggehen und drüber hinwegreden und es platt machen mit diesen Pauschalen. Wir sind halt alle so. Das ist das Gefährliche von dieser neuen guten Nachrichtübersetzung. So dieses, ja, wir sind halt alle so. Dann ist es halt so. Sondern Paulus sagt, nee, ich leide darunter. Weil ich es für mein Leben gerne anders hätte. In meinem Leben soll das Gute sichtbar werden. Und zwar, weil ich verändert bin und weil Jesus an mir am Arbeiten ist. Er warnt hier vor dieser Gleichgültigkeit. Wir sind halt so. Oder vor diesem Nichtwollen. Naja, wenn es nicht funktioniert, dann brauche ich ja auch nicht wollen. Dann bleibe ich halt so. Paulus sagt, ich verstehe mich selber nicht. Ich würde so gerne das alles besiegen und bezwingen. Aber ich kann es nicht. Und weil er das zugibt, ich kann es nicht, kommt er dann an diesen Punkt und sagt, jetzt wer erlöst mich? Keiner außer Jesus Christus. Christus in mir. Er schreibt es dann so im Philipperbrief. Dieser Jesus Christus bewirkt das Wollen. Und wie geht's weiter? Und das Vollbringen. Nicht ich. Sondern dieses bewirkt das Wollen geschieht durch diese Erneuerung. Ich bin ein neuer Mensch. Und dann muss ich darauf vertrauen, dass Jesus mir auch das Können schenkt. Und dann sind wir wieder bei dieser Jahreslosung. Meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zum Zug. Da, wo du es eingestehst, ich kann es nicht. Und anfängst zu beten und zu flehen, sagen, Herr, ich kann es nicht, aber du kannst es, weil du stärker bist. Dann kann Jesus anfangen, bei dir zu arbeiten. Und darum schreibt dann Paulus auch im Korintherbrief, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, ich kann mehr als du. Ich verändere dich, nicht du. Und in deiner Schwachheit, da wo du sagst, ich kann nicht, da kann Jesus. Und das ist die Botschaft von Paulus, dieses Evangelium. Klar, wir brauchen dieses Gesetz, wo Gott uns sagt, was er von uns erwartet, das Gute zu tun. Weil erst dann erkennen wir, wie es in uns drin wirklich aussieht. Weil vermeiden können wir, ohne dass wir etwas von uns preisgeben. Aber erst dann, wenn wir das Gute tun, entdecken wir selber, wie wir eigentlich ticken. Was sind unsere Motive? Was geht in uns drin eigentlich vor? Was treibt uns an? Und dann kommt man an den Punkt zu erkennen, eigentlich arbeitet mein Ich immer noch gegen Gott. Und da muss Gott ansetzen. Und das setzt Gott an in meinem Leben und hoffentlich auch in eurem Leben. Und dazu feiern wir Abendmahl. Amen.